Und genau, ich denke, die meisten wissen wahrscheinlich nicht mehr wirklich, wer ich bin, und darum stelle ich mich nochmal vor, beziehungsweise uns. Und genau, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei Open Doors als Referent für Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt und bin eben für den Süden von Baden-Württemberg zuständig. Vorher war ich 20 Jahre Pastor einer freien Gemeinde, noch davor 11 Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz tätig und noch davor habe ich 6 Jahre Theologie studiert an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel als auf bibeltreuer Basis. Und ja, ich muss immer nachrechnen, jetzt sind wir, glaube ich, 35, bald sind es 36 Jahre, wo wir verheiratet sind. Glücklich, Gott sei Dank. Und Brigitte hat sich damals, als ich diesen neuen Dienst angefangen habe, hat sie sich entschieden, mitzukommen. Und das genießen wir sehr, dass wir so gemeinsam unterwegs sein können, jedes Wochenende. Und Brigitte betreut immer den Büchertisch, was für mich eine große Entlastung ist. Sie hat auch alle Bücher gelesen, also ihr könnt sie auch fragen, wenn ihr irgendwie wissen wollt, was steht in dem Buch drin, sollte sie das eigentlich wissen. Genau. Und wir haben zwar 4 Kinder, aber die sind alle schon erwachsen. Die sind zwischen 27 und 34 Jahren alt und genau, 2 sind verheiratet und wir haben auch schon 5 Enkelkinder. Und eben, wir wohnen bei Steinen, Stein bei Lörrach, haben gerade mal eine Stunde gehabt, das war sehr schön, wir konnten heute fast ausschlafen. Vor 2 Wochen hatten wir 2 Stunden Fahrt, da mussten wir ein bisschen früher raus. Und der Gottesdienst war noch früher. Genau. Ja, wir haben das Thema heute gewählt, liebt eure Feinde. Und man könnte sagen, liebt eure Feinde, Christenverfolgung heute. In den Kapiteln 5 bis 7 des Matthäus-Evangeliums, das wissen die meisten wahrscheinlich, steht die sogenannte Bergpredigt. Und das Besondere an der Bergpredigt ist, dass Jesus dort über, man könnte sagen, Reich Gottes Kultur spricht. Mit anderen Worten, wie sollte sich eigentlich ein Jünger Jesu verhalten oder wie sollte das Leben eines Jüngers Jesu aussehen? Und wenn man die Bergpredigt liest, wird man feststellen, ja, die meisten Aussagen dort sind wirklich sehr herausfordernd. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir haben, als ich Pastor war, Alpha-Kurse, wurde ja auch schon erwähnt, regelmäßig durchgeführt. Und wenn wir dann das Thema Bibel hatten, dann haben wir unsere Gäste immer ermutigt, lest doch selber in der Bibel. Und das hat ein Ehepaar ganz ernst genommen, hat sich hingehockt, hat das Neue Testament angefangen, Matthäus, und kam relativ schnell natürlich dann zur Bergpredigt. Und ich werde nie vergessen, wie sie an dem nächsten Abend zu mir gestürmt kamen, quasi schon, und gesagt haben, Gerhard, das ist ja unmöglich, was da steht, da in der Bergpredigt. Das kann ja kein Mensch einhalten, das ist viel zu schwierig. Das fand ich interessant, dass sie zu diesem Ergebnis kamen. Und ich habe dann einen Moment überlegen müssen, was sage ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, es ist tatsächlich so, aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes und durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir das tatsächlich auch umsetzen und leben. Und ich möchte, ja, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das so im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt das Thema anschauen, liebt eure Feinde. Eigentlich brauchen wir da wirklich ganz fest Gottes Hilfe, um das wirklich auch praktizieren zu können und auch unsere verfolgten Geschwister. Ich lese mal den Text aus Matthäus 5, die Verse 43 bis 48. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Herzlichen Dank. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tut das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also Gott möchte, dass wir ihn und seine Liebe vollkommen widerspiegeln. Und wie können wir das besser, als wenn wir unsere Feinde lieben und für sie beten? Denn so unterscheiden wir uns von dieser Welt, von der Welt um uns her. Wir sind Salz der Erde und Licht der Welt. Wenn wir nur die lieben, die uns Liebe erweisen, dann sind wir genauso wie alle anderen Menschen eigentlich auch. Das ist das normale Verhalten in dieser Welt. Aber wir sollen vollkommen sein, heißt es hier, einen Schritt weiter gehen und unsere Feinde lieben. Und wir können das, weil der Heilige Geist, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen, so heißt es in Römer 5, Vers 5. Das finde ich so stark. Also durch den Geist Gottes sind wir grundsätzlich befähigt zu lieben und auch unsere Feinde zu lieben. Gottes Liebe ist in uns. Ich finde es interessant, dass hier steht: und betet für die, die euch verfolgen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen richtigen Feind hast, vielleicht sogar in der Familie, vielleicht in der Gemeinde, in deinem näheren Umfeld. Jemand hat dir sehr weh getan und dann hast du versucht, für diese Person zu beten. Ich habe das mal erlebt. Wir hatten ein Ehepaar in der Gemeinde, die haben mich durch ihr Verhalten sehr verletzt. Und immer, wenn ich für sie beten wollte, ich habe das tatsächlich heute noch vor Augen, immer, wenn ich für sie beten wollte, dann sind meine Gefühle hochgekocht. Meine Gedanken, die gingen mit mir durch und ich konnte nicht beten. Ich wollte beten, aber ich konnte nicht beten. Und erst als ich meine Rachegedanken, das waren nämlich die Gedanken, die kamen, ganz bei Gott abgelegt hatte und immer wieder auch das ausgesprochen habe, ganz im Gehorsam, ich vergebe ihnen, was sie mir angetan haben, kam der Tag, an dem ich für sie beten und für sie segnen konnte. Und ich kann ihnen heute wieder ganz frei begegnen. Seine Feinde zu lieben, ist oft ein Prozess. Aber wenn wir uns an Gott hängen, unser Herz vor ihm ausschütten und vor allem alles ihm überlassen, auch unsere Rachegedanken und uns auf seine Liebe zu uns besinnen und dass er uns alle unsere Schuld vergeben hat, dann kann die Feindesliebe in uns wachsen. Und übrigens fordert uns Jesus nicht nur zur Feindesliebe auf, er hat sie selber praktiziert, indem er am Kreuz hängend für seine Feinde betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich muss sagen, ich bin immer wieder beschämt, wenn ich Geschichte von verfolgten Christen höre, wie sie trotz schlimmer Verfolgung ihren Feinden vergeben und für sie beten. Ich möchte eine Geschichte aus Jordanien erzählen, gekürzt. Und zwar, sie handelt von einer Nori und die wurde in ihrem vierten Lebensjahr zum ersten Mal von ihrem Vater sexuell missbraucht. Ihr Vater war ein angesehener muslimischer Geistlicher. Und seit diesem Zeitpunkt war sie dämonisch belastet, was sich darin geäußert hat, dass sie Stimmen gehört hat und dass sie in unregelmäßigen Abständen sogenannte Anfälle bekam. Aus ihr sprach dann eine Männerstimme, die ihre Eltern beleidigte und beschimpfte, und sie hatte wie Kraft wie ein Mann und hat angefangen, Sachen zu zerstören, umeinander zu werfen, und sie war nicht zu bändigen. Das ging immer eine kurze Zeit und dann war sie wieder normal. Wie wir uns vorstellen können, haben alle darunter gelitten, besonders Nori. Sie wurde erwachsen und es ging einfach, hat sich nicht verändert. Sie hat dann Krankenschwester gelernt und in einer Krebsstation gearbeitet und sie hatte zunehmend den Eindruck, dass vor allem die Patienten starben, um die sie sich kümmerte. Und sie wusste, das musste mit diesen Dämonen zu tun haben. Und das ist logisch. Sie sah sehr finster rein, war immer sehr traurig und das ist einem Arzt aufgefallen, der sie eigentlich mochte und der ihre Arbeit sehr schätzte. Und sie hat sich dann ihm einfach anvertraut, hat ihm erzählt, was in ihrem Leben geschehen war, ihm von den Anfällen erzählt. Und obwohl es ein Muslim war, hat er ihr zu ihrer großen Überraschung geraten, bei einer Kirche Hilfe zu suchen. Also in Jordanien gibt es ja auch eine christliche Kirche neben dem Islam. Und es gab auch ein christliches Viertel in ihrer Stadt. Und da ist sie hingegangen, hat bei zwei Kirchen vorgesprochen und hat sie gefragt, ob sie helfen können. Und beide Priester, dieser Kirchen haben sie abgewiesen, weil sie Angst hatten, dass sie dadurch Schwierigkeiten mit Islamisten bekommen könnten. Und als sie quasi ganz frustriert sich auf den Heimweg gemacht hat, ist ihr ein Ehepaar begegnet und komischerweise hat sie dieses Ehepaar angesprochen und das war der Pastor mit seiner Frau von der Baptistengemeinde, interessanterweise, dort in dieser Stadt. Und sie hat ihnen sofort alles erzählt, sie haben sie mit nach Hause genommen, haben ihr das Evangelium erklärt, sie hat Jesus angenommen und dann haben sie um Befreiung gebetet und sie wurde tatsächlich frei. Ganz speziell war, als sie an diesem Tag nach Hause gekommen sind, war ihr Vater verstorben. Da war sie traurig drüber, aber sie war so glücklich über das neue Leben, das Jesus ihr geschenkt hatte, dass sie die Bibel in einem Monat durchgelesen hat. Ich habe vorhin mit jemandem darüber gesprochen, dass wir die Bibel in einem Jahr so durchlesen. Aber sie hat es in einem Monat, die ganze Bibel, durchgelesen. Sie hat Bibelverse auswendig gelernt. Und sie hat in dieser Baptistengemeinde keine einzige Bibelstunde verpasst. So einen Hunger hatte sie. Bald hat sie ihrer Mutter erzählt von ihrem neuen Glauben. Die Antwort der Mutter war, dass sie der Tochter die Faust ins Gesicht geschlagen hat und ihr angedroht hat, sie bei der Verwandtschaft zu verraten, was ihren Tod bedeuten konnte. Jordanien ist leider bekannt dafür, dass dort mit die meisten Ehrenmorde geschehen. Also wenn jemand sich am anderen Glauben zuwendet, dass sie dann oft von den eigenen Angehörigen getötet werden. Aber das hat die Mutter Gott sei Dank nicht gemacht, aber jeden Tag, wenn Nori von der Arbeit nach Hause kam, hat sie die Mutter beschimpft, beleidigt und hat auch aufgehört, für sie zu kochen, hat ihr auch einmal das Essen ins Gesicht geworfen. Und jedes Mal vergab Nori ihrer Mutter und betete für sie und sagte immer wieder zu ihr, Mutter, ich liebe dich trotzdem. Nori war so erfüllt von ihrem neuen Glauben, dass sie das weitergeben wollte. Aber sie wusste, das ist dort in Jordanien sehr schwierig. Und dann ist sie eines Tages, hat ihr Gott gezeigt, dass sie eine Facebook-Gruppe anfangen soll. Und unter dem Namen Huda hat sie dann ihre Geschichte erzählt und hat gesagt, ich beantworte eure Fragen. Nach 3 Monaten hatte sie über 1000 Follower in den sozialen Medien aus der ganzen arabischen Welt. Sie erlebte auf der einen Seite Anfeindungen, auf der anderen Seite stieß sie auf großes Interesse, konnte viele Fragen beantworten und immer wieder kamen Muslime durch sie zum Glauben. Das Verhalten ihrer Mutter, das blieb weiterhin feindselig und so staunte sie nicht schlecht, als sich eines Abends ihre Mutter Nasrin auf Facebook bei ihr meldete. Und ihre erste Frage lautete, Huda, verändert Jesus die Menschen immer und füllt ihr Herz mit Liebe? Genau das, was sie bei ihrer Tochter erlebt hat, das hat sie bewegt. Und wir können uns vorstellen, am liebsten wäre Nori aufgestanden und zu ihrer Mutter rübergelaufen und hätte direkt mit ihr gesprochen, aber sie wusste, dass die Zeit dafür noch nicht gekommen war. Und so ging dieser Kontakt über Facebook über mehrere Wochen und dann war es soweit, dass Nasrin ihr Leben Jesus anvertraut hat. Und wir können uns vorstellen, dass Noris Laptop nass war von Freudentränen. Und tatsächlich hat sich das Verhalten der Mutter grundlegend geändert. Und dann hat Nori ihr natürlich offenbart, dass sie Huda ist, mit der sie die letzten Wochen geschrieben hatte. Und der Mutter stand der Mund offen und sie hat ihre Tochter genommen, hat sie herumgewirbelt und hat einfach sie behandelt wie ein kleines Mädchen und sich riesig gefreut und sagte zu ihr, oh Nori, es tut mir ja so leid, wie hässlich ich zu dir war. Ich habe dich angeschrien und beschimpft, dir das Essen an den Kopf geworfen. Ich schäme mich so. Und du hast mir mit deiner Liebe geantwortet. Du warst wie Jesus zu mir. Wie Jesus. Ich finde es so stark. Diese Worte zeigen einfach genau das, was in diesem Bibeltext steht. Liebt eure Feinde. Und dann sind wir vollkommen, wie Gott vollkommen ist. Und sie hat diese vollkommene Liebe zu ihrer Mutter praktiziert, obwohl sie ihr so viel Übles getan und gewünscht hat. Das Ergebnis war, Nori hatte schon einen Tauftermin Und Nasrin hat sich dann am gleichen Tag mit ihr taufen lassen. Und so haben sie beide angefangen, von Herzen Jesus nachzufolgen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Dieses Verhalten hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Das ist eine Geschichte von 7 insgesamt in dem Buch Aufbruch in die Freiheit. Das ist unser neuestes Buch von Open Doors. Es erzählt die Geschichte von 7 Frauen aus dem Nahen Osten, Syrien und Saudi-Arabien. Also wirklich so die Geschichte von Frauen. Und das ist auch mal interessant, weil man Einblick bekommt, wie es so Frauen in der islamischen Welt gehen kann, wie sie oft in ihrer Ehe sehr leiden und wie einfach sie in die Freiheit aufbrechen, wenn sie Jesus begegnen. In der Feindesliebe liegt eine große Kraft, weil dieses Verhalten sozusagen göttlich ist. Denn Gott geht so mit uns Menschen um. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Man könnte auch sagen, als wir noch Feinde waren. Und Gott möchte, dass wir es ihm gleich tun und Menschen lieben, die Sünder und unsere Feinde sind. Wenn wir sie lieben und für sie beten, dann kann das Situationen und Menschen verändern. Ich habe mir so gedacht, ich will Nore zum Vorbild nehmen und mit meinen Feinden genauso umgehen wie sie. In unserem Andachtsbuch mit Jesus im Feuerofen, das ist so, das ist hauptsächlich von verfolgten Christen geschrieben, das ist jeden Tag eine Seite. Und da ist ein Beitrag am 8. Januar, also ganz am Anfang, von Irina Ratushinskaya. Die war 7 Jahre in einem russischen Arbeitslager und sie schreibt Folgendes. Viele Anweisungen Christi scheinen kaum umsetzbar. Wollen wir aber dem Herrn nachfolgen, gibt es keinen anderen Weg, als uns zu bemühen. Mehr als einmal erfuhr ich das in den Gefängnissen des KGB, also des russischen Geheimdienstes. Die Antwort der Welt auf Misshandlungen ist Hass. Und stündlich wuchsen die Gründe, den KGB zu hassen. Doch ich merkte bald, dass ich innerlich aufgefressen wurde, wenn ich auch hasste. Ich sah Gefängnisgenossen, die so mit Hass erfüllt waren, dass sie den Verstand und die Persönlichkeit verloren. Und das war das Ziel des KGB. Wie sollen wir als Christen diese Gefühle kontrollieren? Jesus befahl uns, Hass durch Liebe zu vertreiben. Das ist nicht leicht. Dieser Befehl scheint unmöglich zu sein, aber es gibt keinen anderen Weg, als ihn zu befolgen. Betet für die, die euch verfolgen und misshandeln. Ein solches Gebet mag vielleicht sie nicht retten, aber auf alle Fälle rettet es uns. Ich finde es einen ganz interessanten Aspekt. Wenn wir unsere Feinde lieben und für sie beten, dann retten wir schlussendlich uns selbst, weil wir da nicht vom Hass innerlich aufgefressen werden können. Und davor möchte Jesus uns bewahren. Ich durfte über Ostern in der Osterwoche in Äthiopien sein und dort verfolgte Geschwister besuchen und sie ermutigen, für sie beten. Und wir haben dort ein Ehepaar kennengelernt, die sind in einem Dorf zum Glauben gekommen, in einem ganz stark muslimischen Dorf. Und gerade wirklich ganz einfache Leute, wir haben beide kennengelernt. Und die Frau, die war aber so begeistert von Jesus, dass sie anderen Frauen gleich erzählt hat. Und innerhalb von ein paar Monaten hatten die so eine Bibelgruppe mit 8 Frauen. Und das hat nicht allen gefallen. Und eines Tages, als sie auf dem Feld war, da kam der Onkel ihres Mannes und hat mit der Machete auf sie eingeschlagen und hat sie am Kopf schwer verletzt. Gott sei Dank wurde sie gefunden, man hat sie ins Krankenhaus gebracht und nach ein paar Monaten war sie wieder einigermaßen zusammengeflickt und gut beieinander. Der Mann, der sie angegriffen hatte, der Onkel des Mannes, ihres Mannes, der kam ins Gefängnis. Und sie haben uns erzählt, dass sie schon im Krankenhaus hat sie sich durchgerungen und diesem Mann vergeben, der diese Wunde zugefügt hat. Und als sie aus dem Krankenhaus rauskam, ist sie mit ihrem Mann zusammen ins Gefängnis gegangen, haben dem Mann gesagt, dem Onkel ihres Mannes, wir vergeben dir, wir haben dir vergeben, haben ihm Geld gebracht und Lebensmittel. Also haben ihm sogar noch Gutes getan. Während dieser Mann im Gefängnis war, haben Sie als Ehepaar die Familie unterstützt und die einfach auf dem Acker mitgeholfen, die Ernte mit eingebracht, damit die Familie genug zu essen hatte. Bei der Entlassung sind Sie vor dem Gefängnis gestanden und haben ihm die Hand gereicht und haben gesagt, wir möchten im Frieden mit dir leben. Und wir können uns vorstellen, das hat es das Herz, genau das, als er nach Hause gekommen ist und erfahren hat, dass sie geholfen haben, seiner Familie geholfen haben, da ist sein Herz wirklich weich geworden und er ist zu ihnen gegangen und hat auch Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen. Es hat uns sehr berührt, diese Geschichte, wo ich denke, wow, was kann geschehen, wenn wir so handeln, wie Jesus es uns sagt und unsere Feinde lieben. Weil es nicht leicht ist, Menschen, die einem Schlimmes angetan haben oder sogar noch antun, ich denke, das wissen wir alle, zu vergeben und Hass mit Liebe zu begegnen oder wie es auch heißt, Böses mit Gutem zu vergelten, brauchen unsere verfolgten Geschwister in besonderer Weise unser Gebet. Wir veröffentlichen ja jedes Jahr im Januar den Weltverfolgungsindex. Dort werden die 50 Länder aufgeführt, in denen die Verfolgung am stärksten ist. Und insgesamt gesehen war die Verfolgung, wie schon im Jahr zuvor, in 11 Ländern extrem, in 44 sehr hoch und in 21 Ländern hoch. Wenn man die mit extremer und sehr hoher Verfolgung zusammenzählt, kommt man auf 55. Das heißt, 5 mit sehr hoher Verfolgung hatten gar nicht mehr Platz auf dem Index, der eben aus Platzgründen auf 50 begrenzt ist. Und das war jetzt zum zweiten Mal der Fall. Und es zeigt, dass die Verfolgung weiterhin einfach sehr hoch ist. Und in diesen 76 Ländern leben ungefähr 360 Millionen Christen, die aus einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Und das ist fast 4-mal die Bevölkerung von Deutschland, also wirklich eine hohe Zahl. Wer sich da informieren möchte, wir haben ein Sonderheft, das heißt Gesichter der Verfolgung. Da sind eben Geschichten drin aus verschiedenen Ländern und eben dieser Index, dieses Poster ist in der Mitte. Und da kann man dann eben diese Länder sehen. Und auf der Rückseite des Posters ist erklärt, wie diese ganzen Zahlen zustande kommen, mit denen wir da umgehen. Und wer noch mehr Informationen möchte, zum Beispiel hat mich vorhin eine Frau gefragt nach Kuba. Man kann auf unsere Homepage gehen, opendoors.de. Und unter Weltverfolgungsindex kann man bei jedem einzelnen dieser 50 Länder nachlesen, wie die Verfolgung ganz konkret aussieht. Es gibt auch ein paar Videos, die man anschauen kann, wenn man lieber Videos anschaut. Die meisten unserer 360 Millionen verfolgten Geschwister sind herausgefordert, ihren Feinden zu vergeben, weil diese ihr Eigentum zerstört haben. Wir haben eine Frau erlebt, da wurde das Haus einfach niedergebrannt, als sie zu Jesus gefunden hatte. Andere werden verleumdet. Ein Angehöriger wird vielleicht entführt, was in Nigeria oft der Fall ist. Vielleicht werden auch Angehörige getötet. Manche werden körperlich misshandelt, manche werden ins Gefängnis geworfen und so weiter. Es ist oft so, dass einfach Anklagen kommen, gerade in Pakistan mit dem Blasphemiegesetz. Da kommen 2, 3 Muslime und sagen, der hat den Mohammed beleidigt, obwohl er nichts gesagt hat, landet man im Gefängnis. Da ist man herausgefordert, den Menschen, die das getan haben, zu vergeben und Liebe zu üben. Wir merken, sie brauchen unsere Gebetsunterstützung. Und der Bruder Andrew, das ist ja der Gründer von Open Doors, der ist leider letztes Jahr im Alter von 94 Jahren verstorben. Er ist ja bekannt geworden als der Schmuggler Gottes, als er wirklich man kann schon sagen, ein christlicher Bestseller, der schon vielen zum Segen wurde. Wir haben das auch als Hörbuch, wenn jemand es interessiert. Ich erwähne ihn, weil er das Motto von Open Doors geprägt hat. Er hat eigentlich von 1955 an, wo er in Polen das erste Mal verfolgte Geschwister besucht hat, hat er sie gefragt, wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Und wir arbeiten heute so, dass wir diese Fragen stellen und wir haben Partner in all diesen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Und diese Partner sagen uns, wie die Verfolgung dort aussieht, darum können wir auch diesen Weltverfolgungsindex erstellen. Und sie sagen uns auch, was unsere verfolgten Geschwister in diesem Land konkret an Hilfe brauchen. Und wir versuchen dann über unsere Partner diese Hilfe zu ihnen zu bringen. Und das Erste, was uns sich unsere verfolgten Geschwister wünschen, das ist Beistand und Ermutigung. Jeder, der leidet, wünscht sich das, dass jemand kommt und tröstet und ermutigt und einem beisteht. Dann auch Nothilfe, wenn zum Beispiel der Vater ins Gefängnis gekommen ist, die Familie kein Auskommen mehr hat, dass wir da finanziell helfen. Oder auch Witwen und Waisenwitwen, Traumahilfe. Sieht so aus, dass wir Traumaseminare durchführen, dass wir da auch Leute dafür schulen, dass sie das machen können. Und dass so traumatisierte Geschwister auch wieder heil werden können und wieder Freude haben können in ihrem Leben, nach vorne schauen können. Auch Hilfe zur Selbsthilfe, dass zum Beispiel eine Witwe in Afrika zum Beispiel eine Ziegenherde finanziert bekommt, damit sie und ihre Familie davon leben können. Auch Bibeln und christliche Literatur, so hat unser Dienst angefangen, ist auch heute noch ein Thema. Und wir führen auch Schulungen durch, die auf Verfolgung vorbereiten. Und auch Leiterausbildung, Pastorenausbildung, darin investieren wir. Die Vision von Open Doors, ganz kurz gesagt, wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Mit anderen Worten, ihnen helfen, dass sie dort, wo sie sind, bleiben können und den Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat, auch ausführen können. Interessant ist diese Frage, was braucht ihr am dringendsten, wird von über 90% unserer verfolgten Geschwister beantwortet mit: betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Und deshalb ist uns als Mitarbeiter von Open Doors das Gebet sehr, sehr wichtig für uns selber und auch für uns Christen in Deutschland. Und so lautet einer unserer Kernwerte, den Bruder Andrew und ein paar andere Männer mit ihm zusammen mal formuliert haben: Wir sind Menschen des Gebets, und wir wollen da in einem Video kurz mal reinhören. Ich finde diesen einen Satz so stark: Wir wussten gar nicht, dass ihr für uns betet, aber wir haben die Kraft eurer Gebete gespürt. Und deswegen ist es uns so wichtig, wirklich zum Gebet für unsere verfolgten Geschwister aufzufordern, weil unsere Gebete wirklich Auswirkungen haben. Da dürfen wir uns ganz sicher sein. Und ihr habt ja dieses Heft hoffentlich auf eurem Platz liegen gehabt. Wer noch keins hat, kann sich umschauen. Es gibt noch welche. Und das nennen wir gern Gebetsmagazin. Es sind zwar Informationen drin, immer zu einem gewissen Land oder zum Thema. Dieses Mal ist es das Thema mit Jesus im Gefängnis. Aber das Entscheidende ist dieser Gebetskalender, der ist in der Mitte und den kann man gut heraustrennen. Und das macht es uns ganz einfach, jeden Tag für unsere verfolgten Geschwister zu beten. Nämlich, es gibt nur ein Anliegen, es ist immer mit einem Land überschrieben, aber es geht in der Regel auch um eine einzelne Person, eine Familie, eine Gemeinde, einen Pastor vielleicht. Und das soll uns helfen, dass wir nicht so beten: Ja, wir beten heute für all die verfolgten Christen. Jemand hat mal gesagt, das sind die Aldi-Gebete. Also nicht für einfach so, sondern dass es ganz konkret wird. Ich glaube, es ist umso besser, wenn wir auch ganz konkret beten können. Und ich will euch mal das von heute vorlesen. Das stammt aus dem Irak. Da steht: Chagar, ein Christ muslimischer Herkunft aus Dohuk im Norden des Irak, wurde zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt, weil man ihm vorwirft, in sozialen Medien den Islam beleidigt zu haben. Beten wir, dass er bald freigesprochen und aus der Haft entlassen wird. Beten wir, dass Chagar, seine Familie und Gemeinde den Frieden Jesu erfahren. Ich möchte gerade für dieses Anliegen beten. Jesus, danke, dass wir dir den Chagar bringen können, seiner Familie. Wir beten, dass du ihnen ganz besonders deine Gegenwart schenkst. Und ja, dem Chagar im Gefängnis und seiner Familie zu Hause sei du ihr Versorger in jeder Hinsicht, Jesus. Ja, wir beten, dass auch dieses Unrecht ans Licht kommt und dass er wirklich freigesprochen wird. Ja, ich gehe davon aus, dass mindestens ein Anwalt sich für ihn einsetzt, und wir segnen diesen Anwalt, dass er wirklich auch Erfolg hat und dass Chagar bald aus dem Gefängnis herauskommt und nicht diese 6 Monate absitzen muss. Und wir beten, Vater, für seine Familie, seine Gemeinde, dass du sie erfüllst mit deinem Frieden und dass du ihnen auch alle Angst nimmst, sich zu dir zu bezeugen, sich zu dir bekennen, Jesus. Ja, sei du mit ihnen. Wir segnen sie mit deinem Frieden, Jesus. Amen. Das braucht nicht viel Zeit, um für so ein Anliegen jeden Tag zu beten. Es ist mehr so die Kunst, das im Alltag zu verankern. Meine Frau und ich haben das Privileg, dass wir jeden Morgen zusammen stille Zeit machen können und am Schluss nehmen wir den Gebetskalender und beten zusammen noch für dieses Anliegen. Ich weiß von anderen, dass sie es am Küchen- oder Esszimmertisch liegen haben und dort alleine oder als Ehepaar oder Familie beten. Andere haben es in der Bibel liegen und beten dann in der stillen Zeit für dieses Anliegen. Ja, ich möchte euch ermutigen, euch einzuklinken, und wer das Magazin noch nicht hat, der hat es ganz einfach, der kann einfach diese Karte hinten abnehmen, ausfüllen und in die Box auf den Büchertisch werfen, und dann bekommt er das kostenlos jeden Monat zugeschickt und könnt so für unsere verfolgten Christen mit einstehen, für unsere verfolgten Geschwister mit einstehen. Und ja, wir dürfen einfach wissen, es macht einen Unterschied, auch wenn ja, die Geschwister oft nicht wissen, dass wir beten. Sie werden die Kraft unserer Gebete spüren. Und ich würde mich freuen, wenn jeder, der es noch nicht macht, wirklich sagt, ich bin dabei. Ich möchte auch ganz regelmäßig von so verfolgten Geschwistern mitbeten, damit sie auch dort, wo sie sind, Zeugen sein können, ihren Feinden vergeben können, sie lieben können, dass sie segnen können, für sie beten können. Und ich danke allen ganz herzlich, die das schon tun. Und muss sagen, ich bin jetzt 3,5 Jahre bei Open Doors, und in vielen Ländern hat sich die Situation verschlechtert in diesen 3 Jahren. Man merkt, da spitzt sich was zu, aber ich bin auch begeistert, weil so viele Menschen weltweit, gerade in islamischen Ländern zum Beispiel, zum Glauben an Jesus kommen, und ich glaube, das bin überzeugt, dass das mit unseren Gebeten zu tun hat. Deswegen seid ermutigt, weiter zu beten, auch für unsere verfolgten Geschwister, dass sie dort, wo sie sind, wirklich auch ein Segen sein können. Wer sagt, ich bräuchte mal eine Ermutigung zum Beten, für den haben wir ein gutes Buch von Bruder Andrew, Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten. Bruder Andrew war wirklich ein Mann des Glaubens und des Gebets, hat ganz, ganz viele Sachen erlebt. Also das Besondere ist ja dieses Schmugglergebet, das er da erfunden hat sozusagen. Er hat gebetet, immer wenn er Bibeln hatte und an eine Grenze kam, hat er gebetet, Jesus, du hast den Menschen, den Blinden Augenlicht gegeben, jetzt verschließe doch die Augen der Zollbeamten, dass sie die Bibel nicht sehen. Und er kann von sich sagen, dass er in 20 Jahren keine einzige Bibel verloren hat. Keine einzige Bibel wurde ihm abgenommen, obwohl er viele, viele Male mit vielen, vielen Bibeln über die Grenze gegangen ist. Teilweise lagen sie offen in seinem Auto. Also ein Mann des Gebets, des Glaubens, und wer möchte, kann sich da gerne inspirieren lassen. Ich will jetzt beten und dann wollen wir in Lobpreiszeit gehen. Jesus, wir sind herausgefordert, unsere Feinde zu lieben und dadurch wirklich auch ja, dich wiederzuspiegeln, Vater, der du ja, die Menschen liebst und sogar die Sünder liebst. Und Jesus, wir wollen uns von dir die Kraft schenken lassen. Gib uns Gnade, dass wir immer wieder uns durchringen, zu vergeben, die Rachegedanken abzugeben und einfach göttlich zu handeln und unsere Feinde zu lieben. Und wir beten das besonders auch für unsere verfolgten Geschwister. Du siehst, dass sie noch viel, viel mehr herausgefordert sind wie wir, zu vergeben und Liebe zu üben. Und wir segnen sie, dass sie sich immer wieder dafür entscheiden. Und wir wissen, dass dieses Verhalten, dass das die Welt verändert und dass das Menschenleben verändert. Und dafür danken wir dir. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir treu sind im Gebet für unsere verfolgten Geschwister, ja, weil sie sich das wünschen und weil wir wissen, sie spüren die Kraft unserer Gebete. Und dafür danken wir dir, dass wir zusammenstehen dürfen, weltweit, weil wir ein Leib sind, dass wir von ihnen lernen können und dass sie uns brauchen, unsere Gebete und unsere Unterstützung. Danke, Jesus. Amen.